Willkommen zu meinem Vortrag. Ich rede über Xorg ist tot, nutzen Sie Wayland. Mein Name ist Ruven Zerwinski. Ich arbeite sonst bei Pengotronics. Wir machen eigentlich ganz viel Embedded Linux. Ich habe da mal angefangen im Testing-Bereich, wie man so Hardware-Systeme testet, weil wir auch immer wieder Regressionen bei Kernel-Updates sehen und das eigentlich so ein bisschen automatisiert in die Hand nehmen wollen. Dann habe ich eine Zeit lang Opti und Security gemacht. Da geht es darum, wie man Schlüssel auf Geräten speichert, die nachher irgendwo im Feld sind, die aber so konfiguriert sein sollen, dass niemand da nachher die Schlüssel wieder rausziehen kann. Systemintegration gehört bei uns irgendwie auch mit dazu. Und aus eigenem Interesse bin ich dann irgendwann in der Linux Media und Grafikabteilung gelandet, weil ich selbst mich mit Wayland beschäftigt habe und dann gesagt habe, ja, eigentlich würde ich das auf den Embedded-Systemen auch gerne machen, weil wir da eigentlich nichts anderes außer Wayland machen. Ja, wir fangen an mit ein bisschen Historie. Es war einmal X11. Wer von Ihnen weiß, was X11 heißt oder warum es X11 heißt? Wir haben eine Meldung da hinten. Genau, es ist tatsächlich die 11. Version. Die erste Version ist irgendwann 1984 mal rausgekommen. Dann ging es ganz schnell bis X9 in 1985. Und später musste man dann erweitern, weil es auch auf anderen PCs laufen sollte. Und schließlich und letztendlich ist man bei X11 gelandet. Und das ist, glaube ich, jetzt seit 1987 so. Also wirklich lange Zeit. Die ursprüngliche Architektur war, dass das Ganze Multi-User ausgelegt ist, weil damals war es so, wenn man so eine Workstation haben wollte, dann war die ganz schön teuer. Die Zeit der Personal Computer kam erst so ein bisschen später auf, dass man Maschinen hatte, die ausreichend leistungsfähig und günstig genug waren, dass man sich die zu Hause hinstellen konnte. Und gerade die Universitäten hatten das halt im Sinn, dass man irgendwo die fette Workstation stehen hat und dann gibt es Terminals für die Nutzer und die lassen ihre Applikationen dann aber auf der Workstation laufen. Ganz wichtig ist auch, die Welt war eigentlich noch voll 2D. 3D-Grafik war vielleicht so langsam im Kommen, aber nichts, worüber man sich aktiv Gedanken gemacht hat. Und deswegen gibt es da einige Designentscheidungen, die sind halt auch einfach der Zeit geschuldet. Wie zum Beispiel, dass es ursprünglich gar kein Double Buffering für Applikationen gab. Wir wissen, es gab eigentlich nur einen Puffer. Und wenn die Applikation ihr Erscheinungsbild ändern wollte, hat sie da einfach direkt reingeschrieben und das hat man dann möglicherweise auch direkt gesehen. Weil es war gar nicht genug Platz da, ein zweites Bild von der Applikation bereitzuhalten, da erst reinzumalen und dann die einmal ganz umzuschalten. Bei den X-Terminals war es dann so, dass der X-Server lokal lief, die Display-Manager liefen dann auf der Workstation und die Applikationen liefen nachher auf der Workstation. Und die ganzen Aufrufe, um den Fensterinhalt dann zu ändern, sind quasi transparent übers Netzwerk bis zu diesem Terminal gegangen. Das hat das dann geändert, hat aber gleichzeitig auch die Eingaben von der Tastatur zurückgeschickt. Und das hat der Display-Manager auf der Workstation-Seite dann einfach abgehandelt. Und dann ist klar, von diesen X-Servern kann ich mir dann beliebig viele hinstellen, solange bis ich halt keine Ressourcen mehr auf meiner Workstation habe, aber das skaliert halt schön. Heutzutage ist das ja nicht mehr so. Also wer von euch oder wer von Ihnen hat noch ein Terminal aktiv dabei, das sich irgendwie zu einer Remote-Maschine verbindet, wo keine Grafikeinheit tatsächlich drin ist? Das sind die allerwenigsten, muss man ja ganz ehrlich sagen. Wir haben heutzutage alle einen Laptop, da ist ein Prozessor drin, da ist viel Arbeitsspeicher drin, da ist meist auch eine Grafikkarte mit drin, die kann 3D-Grafik, die wollen wir ja vielleicht auch nutzen. Genau, und dann ist die ganze Architektur, die man damals brauchte, eigentlich obsolet. Und das ist nichts, was man heutzutage noch benutzen müsste. Ist aber natürlich immer noch in dem Protokoll spezifiziert und muss implementiert werden. Ist klar, ne? Also wenn die Protokollspezifikation sagt, wir müssen das machen, dann müssen wir das auch bauen. Und das führt natürlich dazu, dass man ganz viele von den Altlasten noch mitziehen muss. Maintenance beim Xorg-Server ist natürlich auch immer so eine Frage. Immer wenn jemand da draußen sagt, der Xorg-Server ist noch maintained, dann kriege ich so dieses Fishy Eyes und sage, das ist nur so semi-richtig. Das letzte Release von dem offiziellen Xorg-Server haben wir jetzt in 2021 gehabt. Seitdem gab es ein paar Bugfix-Releases, die aber vor allem sich mit CVEs beschäftigt haben. Also da gab es echte Sicherheitslücken, die dafür gesorgt haben, dass jemand den X-Server exploiten konnte und da gab es dann Maintenance-Releases, aber so einen richtigen offiziellen Maintainer gibt es nämlich eigentlich nicht mehr. Die Xorg-Server-Core-Entwicklung und auch die Protokollentwicklung ist eigentlich so gut wie vorbei. Das ist halt leider so in der gewachsenen Historie. Viele Änderungen, die heutzutage noch am Xorg-Server passieren, ist X-Wayland. Das ist der spezifische Teil, der nachher einen Adapter-Layer für Wayland zur Verfügung stellt. Da rede ich später noch ein bisschen drüber. Aktuell sehen wir aber auch viel Aktivität eines einzelnen Entwicklers. Das ist Enrico Weigelt. Ich habe mir das nämlich festgestellt, als ich vor dem Vortrag oder vor ein paar Tagen noch mal reingeschaut habe. Ist der Herr zufällig da? Kann das sein? Schade, ich hätte ja Hoffnung gehabt. Wir können das uns auch gleich nochmal anschauen. Da wollte ich auch noch ein bisschen in dem GitLab reinschauen. Ich fand das nämlich ziemlich faszinierend. Von daher gucken wir uns das jetzt einmal an. So. So, machen wir. Den Home Assistant brauchen wir nicht mehr. Dann sehen wir hier unten das Repository vom X-Server. Ihr seht auch was. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass das WLAN mir gnädig ist. Ah, sorry. Und wenn wir hier auf Code und Merge-Requests gehen, dann können wir sehen, dass ganz viele von den Merge-Requests von Enrico Weigelt erstellt sind. Und wir können hier auch eine ganze Weile runterscrollen und noch die zweite Seite aufmachen. Also vielleicht ist das mit dem, die Maintenance ist vorbei, doch nicht mehr so ganz richtig. Da kümmert sich scheinbar doch jetzt jemand aktiv drum. Freut mich persönlich sehr. Ist immer schön, wenn auch alte Software noch gepflegt wird. Aber da findet keine aktive Feature-Entwicklung in dem Sinne mehr statt. Also viele Features werden nicht so richtig in einem aktuellen Xorg-Server unterstützt. So, dann machen wir weiter. Und zwar waren wir hier. Genau. Aber warum machen wir denn jetzt Wayland? Hätte man mit X11 nicht einfach weitermachen können? Dazu muss man sagen, das haben die ursprünglichen Entwickler wirklich jahrelang versucht. Also man hat aktiv versucht, die Protokolle so zu erweitern und das auszubauen, um modernen Grafikanwendungen gerecht zu werden. Das war wirklich lange Jahre ein Struggle in der Entwicklungshistorie vom Xorg-Server. Sieht man das auch, wie erst Sachen umgebaut werden und dann muss man das doch wieder zurück, weil es sind halt einige von den alten Features kaputt gegangen oder Inkompatibilitäten dazu entstanden und dann hat man schließlich und letztendlich gesagt, okay, es ist jetzt wirklich nicht anders möglich. Wir kommen mit dem X11 und seiner ganzen Historie leider nicht weiter und hat beschlossen, die alten Zöpfe abzuschneiden und dann neu zu starten und hat das Wayland-Projekt gestartet. Dazu anekdotisch auch, naja, also mittlerweile hört man, oder zumindest habe ich das so anekdotisch mal irgendwo gelesen, eigentlich wäre es ganz schlau gelesen, das neue Projekt nicht Wayland zu nennen, sondern einfach X12. Das hätte wahrscheinlich viele der Kontroversen einfach erstickt. Dann wäre klar gewesen, dieselben Entwickler, die sich vorher um den Xorg-Server und X11 gekümmert haben, die machen jetzt mit was Neuem weiter. Das ist zwar inkompatibel, da kann man ein bisschen Schmerzen aushalten, aber das Ganze dann einen neuen Namen zu geben, war für viele Leute halt dann so ein Unverständnis. Wayland, da gehen jetzt irgendwie Dinge nicht, die vorher funktioniert haben. Wenn man da X12 genommen hätte, wäre das vielleicht ein bisschen besser gewesen. Aber für die Developer war das natürlich super, super attraktiv und über die Zeit sind eigentlich alle aktiven Developer so, das Wayland, das sieht eigentlich viel besser aus, da kann ich meine Sachen viel schneller umsetzen, da kann ich die Erweiterungen einbauen und komme einfach viel schneller an mein Ziel, wo ich hin möchte, nämlich eigentlich eine schöne Desktop-Experience unter Linux zu haben. Ne? Der eigentliche Treiber bei solchen Entwicklungen ist natürlich immer irgendeine Distribution, die tatsächlich auch Geld reinsteckt. In dem Fall ist es Red Hat Enterprise Linux. Die haben nämlich beschlossen, sie wollen diesen ganzen Xorg-Server auf lange Sicht loswerden. Und das sieht man auch so ein bisschen, wenn man sich die Distro-Perspektive dazu anschaut. Das Fedora macht jetzt seit dem 22 Release 2016 Wayland als Default. Wenn man ein neues Fedora installiert und vorher nicht X11 benutzt hat, dann bekommt man automatisch seit 2016 eine Wayland-Session. Das heißt, wenn ihr den Default-Desktop da verwendet, was GNOME 3 war, vielleicht sollte ich das dreimal wegmachen, GNOME 3 ist ja mittlerweile in Version 4. irgendwas, aber ja, bekommt man einfach Wayland, ohne dass man viel davon mitbekommt. Genauso ist das bei Ubuntu, seit 22.04 ist auch da der Wayland der Default. Meine Frau zum Beispiel benutzt schon seit bestimmt über einem Jahrzehnt Ubuntu und die hat einfach auf 22.04 geupgradet, hat damit Wayland bekommen und hat davon rein gar nichts mitbekommen. Da hat einfach alles so funktioniert wie vorher und das ist ja eigentlich auch der Wunsch, den wir so haben. Red Hat Enterprise Linux hat im aktuellen RHEL 9 Release Xorg tatsächlich auch deprecated. Das heißt, dass es nicht mehr so richtig supportet. Man kann es noch als Software installieren, wenn man es für bestimmte Anwendungsfälle braucht. Aber Xorg an sich wollen sie eigentlich nicht mehr unterstützen. Und im nächsten Release soll das dann auch rausfliegen. Das nächste Release müsste so 2025 anstehen. Ist auch klar, warum die das wollen. Red Hat Enterprise Linux wird normalerweise für 10 Jahre unterstützt. Und wenn die jetzt den Xorg-Server, wo ja eigentlich kein Entwickler mehr aktiv die Maintenance macht, außer der Herr Weigel, wie wir jetzt festgestellt haben, dann, also das sind ja Ressourcen, die sie reinstecken müssen, das wollen sie natürlich nicht, weil es zu viel Geld kostet. Und sie benutzen die jetzt auch schon, ich glaube seit Release 8 Wayland per Default, von daher ist da der Weg auch gar nicht mehr so weit weg. Debian sagt, laut Wiki ist der Default seit Release 10, dass man, wenn man GNOME 3 installiert, Wayland bekommt. Da waren die Aussagen meiner Kollegen dazu aber andere. Deswegen habe ich hier laut Wiki reingeschrieben. Ich weiß nicht, ob eure Erfahrungen da besser aussehen, ob ihr da tiefere Informationen zu habt. Aber auf lange Sicht sollte sich das da eigentlich auch in die Richtung entwickeln, dass man Wayland per Default bekommt. Und dann sieht die ganze Zusammenfassung für die Distros und die Developer halt genau so aus. Das X11, so richtig weitermachen wollen wir da nicht. Aber das Wayland, das ist der coole neue Kram, den wollen wir unterstützen. Und das ist auch das, wo die Feature-Entwicklung dann weitergeht. Das sehen wir natürlich dann auch bei den Desktop-Umgebungen. Ich meine, GNOME 3 war tatsächlich mit der Initiative gestartet, Wayland by Default zu machen. Und sie wollen jetzt auch demnächst irgendwann den X11-Support tatsächlich aktiv aus Matter rausschmeißen. Dann ist man nicht mehr in der Lage, eine GNOME 3-Session mit einem Xorg-Server zu starten. Plasma 6 macht auch Wayland by Default. Plasma 6 ist jetzt noch nicht so alt, ist ja gerade erst rausgekommen. Ich weiß nicht, ob das schon jemand ausprobiert hat hier. Ich sehe ein paar Hände. Wie ist so der Zufriedenheitsgrad? Einfach nicken. Ja, sieht ganz gut aus. Daumen hoch. Ja, das sieht ja ganz gut aus. XFCE 4 ist dagegen noch ein bisschen am struggeln. Die haben das Problem, dass sie nicht so wie die anderen, also GNOME oder Plasma, bereits einen eigenen Window-Manager hatten und viele der Funktionalitäten selbst implementiert haben, sondern die haben halt immer auf andere Funktionalität oder vorhandene Funktionalität des Xorg-Servers aufgesetzt. Die haben allerdings viele ihrer Applikationen jetzt schon fertig gemacht, damit sie mit Wayland aktiv funktionieren und auch unter Wayland ordentlich starten. Und der Plan ist bei denen auch dann einen eigenen Compositor, das ist quasi der Server, wie man so schön sagt, oder der X-Server, auf WLRoots-Basis zu bauen. Dazu erzähle ich dann später noch ein bisschen mehr. Was ist denn dieses Wayland-Projekt eigentlich? Also im Kern ist das eigentlich ein Protokoll zwischen den Applikationen. Ne, ich habe immer irgendein Fenster, das möchte irgendeinen Inhalt darstellen, und einem Display-Server. Und unter Wayland nennt man das dann Compositor. Früher gab es ja nur einen Display-Server, da war das einfach. Das war halt immer ein Xorg-Server, beziehungsweise früher ein X386-Server. Ich weiß nicht, wer sich von euch da noch dran erinnert, bestimmt einige. Aber man hat da so ein bisschen gesagt, okay, unter Wayland nennen wir es jetzt anders, dann nennen wir das Compositor. Es gibt einen Referenzcompositor. Klar, wenn man so eine Protokollspezifikation schreibt, dann muss man natürlich auch eine Referenz zur Verfügung stellen, damit man sagen kann, damit man zumindest bei Applikationen in der Lage sein kann, pass auf, der Applikationsentwickler sagt, hier unter der Desktop-Umgebung, da funktioniert das nicht. Dann braucht man immer was, wo man sagen kann, hier ist die Referenz, dagegen kannst du testen, wenn das darunter funktioniert, dann ist das ein Bug in der Implementation von dem Desktop, also zum Beispiel ein Fehler im Plasma. Da gibt es auch noch weitere Repositories zu. Das Kernprotokoll und die Serveranbindung findet man im Wayland-Repository. Und unter Wayland-Protocols findet man dann die Protokollerweiterung. Das Kernprotokoll ist einfach und ganz, ganz simpel. Es geht nämlich im Prinzip nur darum, so ein bisschen Buffer-Sharing zu machen. Also die Applikation sagt, ich alloziere einen Buffer, dann male ich da meine Inhalte rein und dann gebe ich das wieder an den Compositor und der ist dafür zuständig, das schließlich und letztendlich auf den Bildschirm zu bringen. Wie er das macht, das ist uns eigentlich egal an der Stelle. Wer heißt denn, der kann auch entscheiden, hey, Framebuffer-Devices im Linux-Kernel, voll die super Sache, implementieren wir darüber. Der Compositor ist in der Lage, das zu entscheiden. Heutzutage ist es natürlich so, viele Compositoren implementieren das über die 3D-Grafikkarte. Wer heißt denn, der Compositor nimmt dann, wenn es einfache Speicherbereiche sind, in die einfach mit der CPU reingemalt wurde, nimmt die dann an, macht damit einen Textur-Upload auf die GPU. Das landet dann also in unserem Grafikspeicher und aus dem Grafikspeicher wird es dann direkt auf das Display gebracht über das Kernel-Interface. Dazu gibt es noch ein globales Display-Objekt. Wir heißen das erste, was so eine Client-Applikation unter Wayland macht, ist, sie guckt in eine Environment-Variable rein, so wie wir das auch aus der wunderschönen Xorg-Zeit kennen. Da gibt es ja die Display-Variable. Unter Wayland heißt die jetzt einfach Wayland-Display. Und dann kann sich die Wayland-Applikation dahin verbrennen und kann mal abfragen, hey, Compositor, welche Protokolle unterstützt du denn jetzt außer dem Kernprotokoll? Und da gibt es eine ganze Reihe, die er noch zusätzlich unterstützen kann. Zum Beispiel gibt es so ein XDG-Output-Protokoll. Da kann man fragen, auf welchem Output liege ich denn gerade? Also wie ist der Name von dem Connector? Wie heißt der Output? Welche Größe hat der Output? Solche Sachen. Und dazu habe ich jetzt auch eine kleine Demo mit Wayland Debug. So. Dann machen wir hier wieder das Mirroring. So, dann müssen wir einmal groß genug machen. Dann können wir hier clearen. Wenn man die Environment-Variable Wayland Debug auf 1 setzt, dann bekommt man den Debug-Output, wenn man eine Applikation startet. Die Wayland-Applikation, die ich jetzt starte, ist einfach ein weiteres Terminal. Das ploppt dann hier auf der rechten Seite aus und mit meinem Terminal auf der linken Seite sehe ich den ganzen Output. Und wenn wir hier jetzt einmal wieder ganz nach oben scrollen, dann ist das Erste, was hier passiert, ist die Applikation connectet sich auf den Wayland über die Environment-Variable, findet sie raus, auf welchem Unix-Socket das passieren soll, verbindet sich dahin und sagt einmal hier, gib mir mal die gesamte Registry an Erweiterungen, die du kennst und dann wird einzeln abgefragt, beziehungsweise wird sich einzeln auf die unterstützten Protokolle gebunden. Wie zum Beispiel hier das WL-Shem, das ist tatsächlich eins der Kernprotokolle, erkennbar an diesem WL-Präfix. WL-SHM ist einfach Shared Memory. Das ist die ganz, ganz einfache Variante, wo ich ohne irgendwelche 3D-GPU-Sachen einfach in den Puffer malen kann und den Puffer kann ich nachher an meinen Compositor abgeben und den das auf dem Bildschirm zeichnen lassen. Dann haben wir hier unter anderem sowas wie ZWP Linux DMABAF. Das ist das Interface, wenn ich dann in der Applikation selbst einen 3D-Rendering-Vorgang mache, dann kann ich nachher aus der Textur, die ich da erstellt habe, einen DMABAF machen und die über das Protokoll an den Compositor weiterleiten. Der kann den dann nehmen und dann statt tatsächlich die Pixel zu nehmen und wieder auf die Grafikkarte hochzuladen, kann er einfach dieselbe Textur in der Grafikkarte referenzieren und das wieder auf den Bildschirm anzeigen oder in seinen eigenen Rendering-Vorgang mit einbinden. Und so geht das dann eine ganze Ecke weiter für alle möglichen Protokolle und man sieht immer, welche Protokolle tatsächlich dann von der Applikation benutzt werden. Zum Beispiel hier Text Input Manager, das ist ein Protokoll, um von außen Texteingaben zu machen, die nicht über die Tastatur stattfinden. Oder hier weiter unten müsste auch irgendwo ein Seed sein. WL Seed ist das Interface. Als Seed bezeichnet man immer eine Sammlung an Eingabegeräten. Also sowas wie eine Maus und eine Tastatur hängen dann an einem Seed dran. Theoretisch hat Wayland auch die Fähigkeit, so Multi-Seed-Dinge zu machen. Das heißt, man kann mehrere Seeds an eine Applikation binden. In der Praxis ist das so semi-gut getestet. Von daher gibt es da häufig wenig Anwendungsfälle für, leider. Dann gibt es hier noch so was wie Primary Selection Device Manager. Das ist halt genau für die Primary Selection, die wir hier auch aus X kennen. Wenn ich hier eine Zeile in dem Terminal markiere, dann kann ich die mit einem Mittelklick wieder einfügen und so weiter und so fort. Oder hier dann der Aufruf für XTG Output, wo ich mir die Output-Informationen hole. Dann gibt es hier eine Allokation der verschiedenen Formate, die ich unterstütze für das Shared Memory und so weiter und so fort. Dann hole ich mir die Capabilities für den Seed, also was kann der überhaupt, ist da eine Tastatur angeschlossen, muss ich da eine Maus unterstützen, das wird einmal alles abgehandelt. Dann hole ich mir die Geometrie für den Output. In dem Fall sehen wir hier jetzt auch den angeschlossenen Switch, der auf der anderen Seite von dem HDMI-Kabel in meinem Laptop steckt. Ne, weil das jetzt halt gerade auf dem Output passiert ist. Da ist der Name drin und der Name für den Connector, den mein Kernel für dieses HDMI-Kabel oder für den Ausgang, an dem das HDMI-Kabel steckt, alloziert hat. Und so geht das dann weiter, bis ich schließlich und letztendlich anfange, mir einen Buffer zu allozieren, den an den Compositor abzugeben und da reinzuzeichnen. Und dann ist das relativ straightforward. Und hier sehen wir dann quasi den Shutdown. Da werden die ganzen Objekte wieder weggeräumt und alles wird wieder freigegeben. Und dann ist mein Terminal am Ende beendet. Da kann man immer gut reinschauen, wenn man Probleme mit einer Wayland-Applikation hat, aus irgendwelchen Gründen. Das Erste, was ein Entwickler nachfragt, wenn man sagt, hier, meine Wayland-Applikation läuft nicht auf dem Compositor, ist genau diese Log-Output-Datei, um zu wissen, ob da irgendwie ein Protokoll fehlt oder ob da ein falscher Pfad in der Applikation genommen wird. Das ist super, super praktisch und auch relativ einfach, weil man nur diese Environment-Variable setzen muss. So, machen wir hier wieder zu. Und dann waren wir beim Kernprotokoll. Genau. So, Shift F5. Super. Genau, wir haben uns ja eben auch schon ein paar von den Erweiterungen angeschaut. Die Wayland-Protokolle sind Erweiterungen des Kernprotokolls. Das Kernprotokoll ist halt sehr, sehr minimal mit Intention, ne? Da muss man halt keine extra Dinge implementieren, um einfach eine einfache Implementation zu machen. Aber sobald man erweitert Dinge unterstützen möchte, wie zum Beispiel Fenster, das ganze Fenstermanagement ist eigentlich nicht enthalten. Wenn man sowas wie Close-Buttons oder Resizing unterstützen möchte, dann muss man die Erweiterung XTG-Shell implementieren. Da ist es so, dass im Kernprotokoll auch mal eine Implementierung drin war, das ist WL-Shell, die ist aber mittlerweile deprecated, weil im Kernprotokoll ist das mit den Erweiterungen nicht so einfach. Die Wayland-Protokolle selbst sind versioniert, das heißt, man sagt quasi bei der Abfrage, hier, welche Protokolle hast du? Und der Compositor sagt einem, hier, ich habe das Protokoll in der Version oder in der Version. Und dann kann man gegen die richtige Version binden. Das ist im Core-Protokoll nicht so einfach. Deswegen hat man beschlossen, das aus dem Core rauszuziehen und in die Wayland-Protokolls mit reinzubringen. Dann hatten wir schon über Texture-Sharing gesprochen. Ne? Wenn ich selbst in meiner Applikation einen 3D-Buffer render, wenn ich zum Beispiel GTK4 als Framework für meine Applikation benutze, dann passiert das bei Default. Dann kann ich auch einfach den File-Descriptor für diese Textur weiterleiten und mein Compositor muss dann nicht selbst anfangen, das nochmal zu rendern. Das ist super praktisch. Wann wird was dargestellt, ist auch immer ganz interessant, zum Beispiel für Spiele. Mit Presentation Time kriegt man einen sehr, sehr genauen Timestamp, wann denn der Inhalt, den ich da an meinen Compositor abgegeben habe, überhaupt auf dem Bildschirm angezeigt wurde. Weil das kann ja eine Weile dauern. Der Compositor kann ja den Buffer bekommen und kann ja entscheiden, ja nee, der Rest der Fenster, die sind noch nicht fertig. Das schaffen wir bei diesem, für diese Aktualisierung in unserem zum Beispiel 60-Hertz-Fenster schaffen wir das noch nicht. Und dann muss man halt warten. Aber die Applikation kriegt im Basisprotokoll halt kein Feedback dazu, wann der Puffer überhaupt angezeigt wurde. Und über das Presentation-Time-Protokoll geht das. Es gibt jetzt auch ein neues Protokoll für Zeiger. Und unter Wayland ist ursprünglich die Applikation dafür zuständig, den Cursor hochzuladen. Was natürlich doof ist, weil jede Applikation muss dann wieder irgendwie das Cursor laden und hochladen unterstützen, aber viele Applikationen brauchen das natürlich nicht. Die Idee kommt daher, dass es halt Applikationen gibt, die das machen müssen. So ein Custom Cursor kann ja auch eine nette Sache sein oder man möchte den Cursor ganz ausblenden zum Beispiel. Aber da hat man sich jetzt beschlossen, man definiert einfach eine Liste an Cursoren, die per Default unterstützt sind. Zufälligerweise orientieren sie sich natürlich auch an den Cursoren, die unter Xorg als Cursor Shapes unterstützt wurden. Da kann man dieselben einfach wiederverwenden. Und dann kann die Applikation einfach sagen, hey, ich möchte diese Cursor Shape haben und der Compositor übernimmt dann das Handling. Dazu muss er das natürlich unterstützen und auf der anderen Seite muss die Applikation halt sonst einen Fallback machen. Was ich in Bezug auf Wayland auch immer höre, ist das, ne, unter Wayland, das mit dem Screenshare, das ist immer eine ganz schwierige Sache. Das hat vor allem damit zu tun, dass man sich auf der Protokollebene nicht so richtig darauf geeinigt hat, wie das eigentliche Sharing von den Bildschirminhalten passieren soll. Es gibt die XTG Desktop Portals, über die soll das eigentlich passieren, die sind ursprünglich mal für eine Abstraktion für so isolierte Programme gedacht worden. Also, wenn ich so eine Applikation im Flatpak habe und die möchte irgendeine Datei öffnen, dann ist die ja im Flatpak gesandboxed. Und dann muss ich an der Stelle einen File-Dialog zur Verfügung stellen, der die dann reinreicht. Und da ist es über die Desktop Portals der Implementation dieses Portals überlassen, welcher Dateidialog aufgeht. Also ob das ein KDE-Dialog oder ein GNOME-File-Picker-Dialog ist. Will heißen, wenn ich dann das Desktop-Portal für GTK geladen habe, dann geht da natürlich so ein GNOME-Dialog auf. Und wenn ich das für Plasma geladen habe, dann geht ein KDE-Dialog auf. Und dasselbe, da gibt es auch noch Definitionen, um dann sowas wie Screenshare und Screenshot zu machen. Und Die Implementation dafür ist aber immer vom Compositor abhängig. Das heißt, unter Plasma sieht die Implementation ganz anders aus als unter GNOME 3. Für Sway, den Compositor, den ich jetzt benutze, das ist so ein Tiling-Compositor, der sich an i3 angelehnt hat oder quasi genauso funktioniert wie i3, ist das halt das XDG Desktop Portal WLR, weil die darunterliegende Bibliothek, die man nutzt, WLRoots heißt. Und die implementiert halt genau dieses Screenshare und Screenshot, aber funktioniert im Moment nur für den gesamten Bildschirm. Weil was sie da am Ende des Rendering-Vorgangs halt machen, ist entweder direkt die fertig gerenderte Textur, die jetzt sowieso gleich auf dem Bildschirm angezeigt wird, weitergeben oder einfach die Pixel da wieder rauslesen. Das funktioniert noch nicht so richtig gut für einzelne Programme, weil da noch das Protokoll gefehlt hat, um überhaupt abfragen zu können, hey, welche Fenster werden da gerade angezeigt? Ich sehe eine Meldung.
Ja, ich habe eine Frage. Ja? Das Screensharing innerhalb des Browsers, wo ich Browser-Tabs reingebe, das funktioniert problemlos. Screensharing vom Desktop ist schwierig, und Windows, alte Windows unmöglich. Was ist bei den Browser-Tabs anders? Ist das rein Browser-intern?
Genau, also die Frage war, warum das Screensharing von den internen Browser-Tabs funktioniert, aber nicht das Screensharing von dem eigentlichen gesamten Bildschirm. Und da war die Vermutung dahinter, dass das genau deswegen so funktioniert, weil die internen Browser-Tabs halt intern vom Browser gehandelt werden und er die einfach wieder hochgeben kann. Und genau das ist der Fall. Also die Implementationen für die Browser waren auch lange Zeit nicht so vollends abgeschlossen, beziehungsweise dann waren die Pakete in den Distributionen wieder zu alt. Das heißt, wenn das Desktop-Portal in der Distribution noch nicht aktuell genug ist, dann versucht der Browser zwar, das aufzurufen, aber das Portal sagt, nee, sorry, das implementiere ich noch nicht, komm in 2 Jahren nochmal wieder und dann funktioniert das. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel ein aktuelles Fedora nimmt, dann sollte unter GNOME 3 das Screensharing eigentlich immer funktionieren. Weil da wissen wir halt, der Browser ist aktuell genug und das Portal ist aktuell genug und da wird sich aktiv drum gekümmert. Das habe ich zum Beispiel unter anderem auch im Firefox dann beobachten können. Dann war es eine Zeit lang auch so, dass die Implementierung in den Browsern mal hin und her gefloppt sind. Also manchmal hat es funktioniert und manchmal nicht, weil das halt noch nicht über 20 Jahre halt die Edge-Cases alle ausgeführt wurden. Der Entwickler hat sich quasi hingesetzt, hat das einmal runter implementiert und es funktioniert. Super. Aber dann kommt jemand, der hat ein bisschen andere Hardware und da funktioniert vielleicht dieses eine Format wieder nicht für das Browser-Sharing oder irgendwas anderes klemmt. Und das sind halt so kleine Bugs, die erst nach und nach ausgemerzt werden können. Genau. Für Sway fehlte, wie gesagt, einmal das Abfragen dieser einzelnen Fenster und dann fehlt im Moment auch noch das Protokoll, wie ich überhaupt dann den Fensterinhalt wieder irgendwo hochreichen kann. Da ist noch ein bisschen die Diskussion, über welchen Transport macht man das überhaupt. Bei den Wayland-Protokolls, da gibt es auch so eine Verwaltungsebene. Es gibt so verschiedene Stages. Die sind unterteilt in Stable, Unstable, Staging und Test. Ich glaube, Unstable möchte man so langsam wieder loswerden, weil das eigentlich, man bekommt die Sachen da nicht so richtig rein. Und ganz wichtig ist auch, die Protokolle brauchen zur Annahme, um überhaupt in das Repository gemerged zu werden, zwei verschiedener Projekte. Weißen, ich kann nicht als Sway-Entwickler jetzt sagen, ich habe hier dieses total coole Protokoll, das wollen wir jetzt in Wayland Protocols mergen. Nee, ich muss noch entweder jemanden von den Plasma-Jungs oder von den GNOME 3-Leuten überzeugen, zu sagen, das klingt nach einer guten Idee, wir machen das auch mal fertig und gucken mal, ob das funktioniert. Und erst dann kann es gemerged werden. Die Idee dahinter ist natürlich, ich brauche mehrere Leute, die dazu Ja sagen, damit ich nicht nachher mit einem Protokoll strande, was eigentlich nur von einer Applikation und einem Compositor genutzt wird. Das ist ja nicht das, was man haben möchte. Man möchte ja Protokolle haben, die von möglichst vielen Compositern genutzt werden. Deswegen braucht man auch 2 Implementationen. Meistens ist das dann die Implementation für den Compositor und für die Client-Applikation. Aber je mehr Applikationen es gibt, die das Protokoll implementieren, desto besser. Deswegen hat man auch diesen Testteil ins Leben gerufen, weil sonst hatte man immer das Problem, okay, man implementiert jetzt so ein Protokoll, was man irgendwann zu Wayland Protocols schicken will, in seinem Compositor. Das heißt, man muss da einmal die XML-Definition reinlegen und dann muss man das nochmal in seine Client-Applikation kopieren. Und dann muss man das immer konsistent halten. Und deswegen gibt es jetzt auch diese Test-Stage, wo man mit relativ wenig Aufwand Protokolle reinbekommt, damit sie wenigstens zentral an einer Stelle verwaltet werden können, statt dass man die ganze Zeit Teile hin und her kopieren muss. Da gibt es zum Beispiel auch so einen Fall, es gibt ein Protokoll, das nennt sich X-Screen-Copy. Das ist unter anderem einer der Teile, die für dieses XTG Desktop-Portal WLR fehlen, um halt genau die Inhalte der Fenster darstellen zu können und nicht den gesamten Bildschirm. Aber darauf warte ich jetzt schon eine ganze Weile, was natürlich daran liegt, dass in dem Fall das von Hobbyisten vorwärts getrieben wird. Da steckt niemand hinter, der Corporate Sponsor ist. Und dann muss man halt zum einen in der Community bei den anderen Projekten die Überzeugungsarbeit leisten und gleichzeitig noch die eigene Implementation pflegen und auf die Kommentare reagieren, die andere Leute auf dem Protokoll machen. Genau. Was ist mit Screensharing? Hatte ich gerade erklärt. Das geht über Desktop-Portals bzw. über das Debus-Interface von den Desktop-Portals. Screenshots, genau dasselbe, gibt aber auch wieder eigene Protokolle. Also unter anderem WLRoots hat halt ein eigenes Protokoll, was auch von einigen Applikationen implementiert wird, wo man halt einfach den ganzen Bildschirminhalt einmal grabben kann und dann kann man daraus einen Screenshot machen. Globale Shortcuts ist ein Painpoint, den ich immer wieder unter anderem auch von meinem Chef zu hören bekomme. Der hat nämlich das Problem, dass er einen GNOME 3 Desktop benutzt und aber gerne im Mumble seine Taste drücken möchte für Push-to-Talk. Ja, unter Wayland funktioniert das halt nicht, weil nicht alle Applikationen gleichzeitig alle Tastendrücke mitbekommen. Eine Applikation bekommt nur dann tatsächlich die Tastendrücke oder die Bewegung der Maus mit, wenn tatsächlich die Maus oder das Keyboard die Applikation fokussiert hat. Das heißt, da braucht es dann wieder Unterstützung vom Compositor, der in der Lage ist, die Tastendrücke dann an eine bestimmte Applikation weiterzuleiten. In meinem Compositor, muss ich jetzt sagen, funktioniert das halt einfach. Die Tiling Window Manager sind ja so aufgebaut, dass man sowieso immer globale Keys hat, um seine Fenster anzuordnen. Und da kann man halt auch einen reservieren, der dann einfach Mumble sagt, hey, ich möchte jetzt sprechen. Und dann funktioniert das. Und unter Plasma, ich glaube, unter Plasma ist es schon so, dass es in den neuen Varianten funktionieren soll oder dass sie da aktiv dran arbeiten. Unter GNOME ist das noch debatable, von daher muss ich meinen Chef leider immer wieder enttäuschen. Und dann höre ich mir immer das Gemecker über Wayland an. Das, ja. Dann ist natürlich die nächste Frage, was ist denn mit den alten X-Apps? Die werden alle komplett unterstützt. Zumindest ist das die Idee. Da gibt es das X-Wayland für. Das X-Wayland klemmt sich quasi als Intermediate-Proxy zwischen so einem Wayland-Compositor. Man sieht das hier auf der rechten Seite. Ganz unten redet der Compositor über Kernel-Mode-Setting, um Grafik dann auf dem Bildschirm anzuzeigen und über FDEV, um die Input-Devices zu handeln, also Tastatur-Input und Maus-Input mit dem Kernel. Redet mit seinen Wayland-Clients, klar, die sprechen das Wayland-Protokoll, das implementiert er auch. Aber um X-Applikationen abhandeln zu können, startet man X-Wayland und das spricht dann auf der einen Seite das Wayland-Protokoll und auf der anderen Seite spricht es mit einem oder mehreren X-Clients. Wie man das handelt, kann man auch selber entscheiden. Das heißt, der Compositor kann durchaus entscheiden, dass jede X-Applikation jetzt ihre eigene X-Wayland-Instanz bekommt. In der Praxis funktioniert das nur so semi-gut, weil häufig benutzt man die X-Applikation noch als Fallback, weil sie sich ja untereinander noch sehen können. Sie laufen ja innerhalb eines abgeschlossenen X-Servers. Das heißt, zwischen X-Applikationen unter Wayland, die im X-Wayland laufen, funktioniert auch wieder das Bildschirminhalte anderer Programme auslesen. Das war so ein Workaround, den ich lange Zeit auch so für Fenster-Screensharing benutzt habe. Genau. Das ist auch eben der Teil, der tatsächlich noch aktiv entwickelt wird. Die letzte Entwicklung, die ich da jetzt beobachtet habe, ist, dass es tatsächlich einen X-Wayland Rootful-Mode gab. Den gab es vorher nicht. Das heißt, man kann jetzt tatsächlich X-Wayland als Fenster starten und dann sieht das aus wie so ein X-Server, aber in einem Fenster. Ich weiß nicht, also ich weiß, warum es gebaut wurde. Es ist vor allem zum Testen von Applikationen gedacht, aber so richtig benutzen tut man das als Nutzer jetzt weniger, weil man möchte ja eigentlich, dass die Fenster sich in den eigenen Compositor und in die eigenen Bilder mit einfügen. Dazu kann ich auch kurz noch eine Demo zeigen. Ah, dann gehen wir hier dahin. Moment, ich habe gespoilert. Das machen wir gleich. Genau. Es gibt diese wunderschönen X-Eyes, die kennt ihr alle. Das ist so eine Standard-Applikation, aber wir sehen auch, ne, wenn ich hier links, ich weiß nicht, ob ihr den Cursor gut sehen könnt, der Cursor wackelt hier auf der linken Seite des Fensters rum. Den Cursor wackelt, dann können die Augen den nicht verfolgen, weil die Augen haben keine Chance, irgendwie zu wissen, wo der Cursor sich bewegt. Aber sobald ich hier rechts rüber gehe, kann ich anfangen zu schielen. Genau. Wir heißen, die X-Applikationen sollten eigentlich alle funktionieren. Das ist auch explizit etwas, das supported ist. Wenn es eine X-Applikation gibt, die unter X-Wayland nicht funktioniert, kann man da einen Bug aufmachen und dann wird sich das angeschaut und dann wird aktiv daran gearbeitet, das wieder zu unterstützen. Gut. So, jetzt haben wir ja hier schon.
Wie bei X-Events auch keine Events aus dem Nebenband. Gab es da dieses Debugging-X-Events oder sowas?
Genau, die Frage ist, ob es da Debugging-X-Events-Ausgabe ist. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ich glaube, also die Events werden schon ausgegeben im X-Wayland, die kommen dann auch im Compositor an und der Compositor kann dann entscheiden, wie er die behandelt. Genau. So, jetzt wieder zurück zu unserer gespoilerten Folie. Wir fangen hier an und jetzt, ne, dieses wunderschöne Bild kennen wir alle. Ne, die Frage ist halt, was denn eigentlich mit NVIDIA? Ne? Weil es gibt ganz viele NVIDIA-Grafikkarten da draußen, ist besonders unter den Leuten beliebt, die halt mit ihrem Computer dann auch noch Videospiele spielen wollen, weil die Performance halt ein Stückchen besser ist als bei der Konkurrenz. Aber ganz lange Zeit sah das halt leider so aus. Ne? Der Nutzer möchte eigentlich zu Wayland, kein Tiering mehr. Alle sagen, das ist total die neue Welt, aber ganz unten sagt NVIDIA, nein, mein Junge, du kommst dort nicht hin. Weil NVIDIA hat mal entschieden, den Bender zu machen. Wir machen nämlich unser eigenes EGL-Interface. Genau. EGL ist das Interface, was quasi zwischen dem 3D-Rendering und dem Fenstermanagement vermittelt. Man rendert quasi in ein 3D-Fenster und dann möchte man das anzeigen mit OpenGL oder OpenGL-ES oder heutzutage auch mit Vulkan. Die NVIDIA-Jungs haben aber gesagt, nee, was ihr euch da ausgedacht habt, hier im Mesa benutzt, irgendwie Generic Buffer Management und das Ganze, nee, du, das wollen wir nicht. Wir machen unser eigenes Zeug, das nennt sich EGL Streams. War lange Zeit auch unter Plasma und ich glaube unter GNOME auch supported, hat aber nur so semi-gut funktioniert, weil es hat halt nicht dieselbe Testung erfahren. Glücklicherweise hat sich das aber geändert. Wenn man eine halbwegs aktuelle NVIDIA-GPU und einen aktuellen Treiber hat, dann implementieren die auch das Generic Buffer Management und EGL. Wir heißen, das verhält sich für den Compositor selbst wie jede andere Open-Source-supported Grafiklösung auch. Hat natürlich den Nachteil, wenn das irgendwo in deren EGL-Stack oder im Rendering kaputt geht, haben wir keine Chance, daran irgendwas zu machen. Wenn das in einem der Mesa-Projekte passiert, wenn man zum Beispiel eine AMD- oder Intel-Grafikkarte hat, dann kann man da hingehen und sagen, hier ist kaputt. Und dann sagt jemand, oh Mist, dann müssen wir wohl, ich schaue mir das an und dann kriegen wir das gefixt. Vor allem, wenn man dann gute Reproduktionsschritte mit dazugeben kann. Unter NVIDIA sagt man dann halt, ja, ne, was sollen wir tun? Wir können das jetzt melden, aber ob da irgendwas gefixt wird, das wissen wir nicht. Deswegen gibt es auch einige Kompositoren und Bibliotheken, die verweigern einfach die Annahme von Bugs für NVIDIA-Grafikkarten, weil die halt sagen, ja, wir sind uns halt nicht sicher, ob die Bugs jetzt in deren Stack auftauchen oder auf unserer Seite, von daher können wir da nicht helfen. Das ist bei Sway und Wailroot so. Das alte EGL Streams Interface wird jetzt auch langsam wieder rausgeworfen. Ich glaube, Plasma ist es schon wieder losgeworden und GNOME auch. Nicht hundertprozentig sicher. Hat natürlich wieder den Nachteil, dieser neue Treiber, den NVIDIA jetzt mit GBM und EGL rausgebracht hat, funktioniert nur für einige neue Grafikkarten, einige alte Grafikkarten, die haben halt noch den proprietären alten Treiber, da gibt es nur das EGL Streams Interface und geht nicht mehr. Tja, ja, also würden wir gerne ändern, ist aber schwierig, ne, weil ist halt proprietäre Hardware hinter. Es gibt noch eine wunderschöne Übersichtsseite, die zeigt einem an, wie weit ist denn das ganze Wayland überhaupt? Die heißt Are We Wayland Yet? Kann man mal draufschauen, gibt es so eine wunderschöne Auflistung. Da steht auch drin Screenshare und dann für die einzelnen Kompositoren was. Und dann gibt es ganz viele Haken. Eine der Sachen, die unter anderem noch so ein kleines X hat, wo man ein bisschen traurig sein kann, ist sowas wie Color Management. Also wenn man tatsächlich zum Beispiel farbechte Anwendung hat, wenn man zum Beispiel Bildbearbeitung machen möchte. Das ist noch nicht supported. Da wird seit einigen Jahren ganz hart dran gearbeitet. Das liegt vor allem daran, dass der Problemspace mittlerweile komplexer geworden ist, weil früher war es halt so, man muss nur quasi RGB und Adobe RGB unterstützen. Aber heutzutage gibt es auch Displays, die können High Dynamic Range Content mit anzeigen. Das würde man ja auch da gerne mit reinziehen und dann möchte man gerne HDR-Applikationen und normale RGB Applikationen mit anzeigen, aber RGB-Applikationen haben ja eine viel, viel geringere Helligkeit und wie kriegt man das dann zusammen? Und das ist eigentlich der Kernpunkt, warum die Implementation so lange dauert, dass man da sich erstmal darauf einigen muss, wie das intern gehandhabt wird und wie das überhaupt aussieht, wie man zwischen den verschiedenen Farbräumen konvertiert. Das kann man sich gerne anschauen, das war auch sehr, sehr interessant. Ich höre natürlich auch häufig das von Power-Usern so, hier nimm doch Wayland. Und die sagen, nee, auf gar keinen Fall, das geht gar nicht. Ich ziehe lieber 25 Karten, können wir nichts machen. Das liegt häufig daran, dass die Leute halt eine der beliebten Tiling Window Manager oder der wenig genutzten Window Manager da draußen verwenden. Sowas wie i3, X-Monat, Herbstluft, BM, BSP, WM, Awesome. Ich könnte die Liste beliebig lange weiterführen. Das Implementieren von einem Window Manager unter Xorg ist relativ in Häkchen einfach. Auch dafür gibt es mittlerweile eine halbwegs nutzbare Lösung. Das ist eben die WL-Roots-Bibliothek, um Wayland-Kompositoren zu schreiben. Da steckt ganz viel Code drin, den man sowieso schreiben muss, weil es zum Beispiel in Wayland dann auch so Fenster gibt, die können ja Pop-Ups aufmachen und dann ist das ein Subsurface und der Subsurface kann wieder ein Pop-Up aufmachen, dann ist das ein Sub-Sub-Surface und die können untereinander alle synchronisiert sein und den Code, um das zu handeln, den muss halt irgendjemand schreiben und damit das nicht alle Leute wieder neu implementieren, übernimmt WL-Roots ganz viel von diesem Code. Da gibt es mittlerweile auch eine weitere Abstraktionsschicht, die nennt sich Scene, da ist man in der Lage, relativ schnell einen eigenen Kompositor hochzuziehen, weil man einfach viel des Handlings abgibt. Man gibt quasi nur noch die Fenstergrößen vor und dann kann man das bauen, was man gerne möchte. Also ob das irgendwie ein Kompositor ist, der die alle längs anordnet und dann kann man da schön durchscrollen oder ein Kompositor, der ganz viele Effekte hat, wie zum Beispiel Wayfire fällt mir da ein, so mit den abbrennenden Fenstern und dem rauszoomenden Cube und Drehen. Wir kennen das alle noch aus der Compels-Zeit. Da habe ich jetzt hier zwei Beispiele. Einmal Sway, den benutze ich selbst. Das ist so das i3-Pendant. Der versucht auch tatsächlich voll kompatibel zu i3 zu sein. Das heißt, wenn man eine i3-Config hat, sollte man eigentlich Sway starten können. Und wenn man keine dedizierte Sway-Config hat, dann guckt er sich die i3-Config an und versucht, das umzusetzen. Dann gibt es noch sowas wie Hikari. Das implementiert dann Stacking und Tiling gleichzeitig. Das heißt, Stacking heißt klassisch Fenster, die man übereinander stackt und anordnet und dann aber auch einen Tiling-Layer. Es gibt eine ganz tolle, komplette Liste, die heißt Awesome WL Roots auf GitHub. Da kann man reinschauen und ich bin selbst immer wieder überrascht, wenn ich mal da durchscrolle. Da ist es natürlich auch so, dass wenn man dann so einen favorisierten eigenen Window-Manager hat, muss man natürlich aktiv auch ein bisschen Zeit mit investieren. Bei den Window-Managern für Xorg ist es halt so, die sind seit einiger Zeit abgeschlossen. Ne? An dem Protokoll hat sich ja nichts mehr geändert, vielleicht macht man noch ein paar Bugfixes, aber für die Wayland-Kompositoren muss man leider noch aktiv ein bisschen Zeit investieren. Dann gibt es natürlich noch die Leute, die sagen, aber ich brauche doch X11-Forwarding oder X-Window-Forwarding. Ja, das gibt es unter Wayland auch, aber in Anbetracht der Zeit würde ich die Demo jetzt mal skippen. Das nennt sich Waypipe, da macht man quasi auf jeder Seite so einen Prozess auf und schiebt die Daten auch wieder übers Netzwerk. Funktioniert genauso, gerade mit Shared Memory funktioniert das auch einfach so, wenn man halt die Bytes einfach von der rechten Seite auf die linke Seite kopiert und die Eingaben wieder von der linken auf die rechte Seite und dann bekommt man halt so Window-Forwarding für Applikationen, die eigentlich nur Wayland unterstützen. Also das ist halt vor allem der Anwendungsfall. Wenn ich irgendeine Applikation habe, die läuft aber nur unter Wayland, dann kann ich mit Waypipe die auf einem entfernten Server starten, aber das Fenster lokal sehen. Aber ich brauche echtes X11-Forwarding. Klar, haben wir, können wir. Wir haben ja X-Wayland. Das übernimmt das einfach vor uns. Ich kann also einfach SSH-Y auf einen entfernten Server machen, kann da mein XFCE4-Terminal starten. Vorher noch dran denken, die Wayland-Display-Variable nicht gesetzt zu haben. Und dann geht auf meinem Compositor oder auf meinem Computer auch wieder das X-Fenster auf. Das wird also auch weiterhin unterstützt. Das sollte man benutzen können. Das ist auch ein aktiver Use Case. Dann machen wir ein bisschen Fazit. Ich habe ein bisschen über die Xorg-Historie und den aktuellen Status referenziert. Wir haben uns ein bisschen den Wayland Core angeschaut und die Protokolle, die es da so als Erweiterungen gibt. Dazu gerne auch nochmal auf dem Free Desktop GitLab so ein bisschen durch die Protokolle scrollen. Ist immer interessant, was da so passiert. Wir haben ein bisschen zu den Status von Nvidia geredet. Too long, ich habe nicht zugehört, habe geschlafen. Es wird besser, aber man braucht eine halbwegs aktuelle Grafikkarte. Die Open-Source-Entwicklung da ist auch nicht am Stillstehen, muss man natürlich sagen. Es gibt jetzt seit anderthalb Jahren wird sehr aktiv NVK entwickelt. Das ist die NVIDIA Open-Source-Vulkan-Implementierung. Und das Schöne am Mesa ist, dass man heutzutage Treiber implementieren kann, die können nur Vulkan. Und die restlichen Interfaces, sowas wie OpenGL und OpenGL ES, bekommt man dann dazu, weil es Abstraktionslayer dazwischen gibt. Wir heißen auf über kurz oder lang haben wir auch wieder Open-Source-Grafik auf den NVIDIA-Grafikkarten, die gut benutzbar ist und hoffentlich dann bald auch gute Performance hat. Im Moment ist man noch so in dem Stadium, wo man vor allem den Test-Suits gerecht werden möchte, also alle Feature richtig implementiert hat. Der Ansatz ist halt, make it right, make it fast. Dann haben wir ein bisschen über Wayland und XL-Forwarding geredet. Das funktioniert auch. Und hier habe ich als letzte Ressource nochmal das Wayland-Book mit draufgeschrieben. Das ist eine wunderschöne Übersicht, in die man mal reinklicken kann, wenn man verstehen möchte, wie das jetzt genau spezifisch im technischen Detail funktioniert. Kann ich sehr empfehlen. Ist eine super Sache. Ja, und damit wäre ich an der Stelle auch fertig. Wenn ihr noch Fragen habt, dann gerne her damit. So, ich würde einmal kurz auf das Mikrofon warten. Muss ich die Frage nicht wiederholen.
Ja, hallo. Ich nochmal zum Thema Screensharing. Danke erstmal für den cool Talk. Zum Thema Screensharing. Es gibt ja im Moment, wenn ich im Browser Screensharing mache, sehe ich dort schon Full Desktop, Windows und welche Browser-Tabs ich freigeben will. Durch diese Desktop-Portals habe ich immer noch ein Zwischenfenster, wo ich das auswählen kann, ob ich Fullscreen Window mache, wo Windows überhaupt nicht funktioniert. Ist das eigentlich nur eine Zwischenlösung oder wird das immer da bleiben, dieses Zwischenfenster?
Dieses Zwischenfenster, ja. Dieses Zwischenfenster wird als Sicherheitsbarriere tatsächlich implementiert. Also der Browser kann zwar abfragen, welche Fenster gibt es, kann aber die Inhalte noch nicht aktiv freigeben, sondern man muss dann immer noch mal den Dialog aktiv bestätigen, um zu sagen, ja, ich will wirklich jetzt hier den ganzen Bildschirm freigeben und nicht den anderen da hinten oder dieses spezielle Fenster. Also das ist tatsächlich so gedacht, dass diese Abfrage noch mal stattfindet.
Ich verwende Hyperlint, das ist auch eine eigene Implementierung vom Desktop-Portal. Der bietet mir auch schon an, dass ich Windows freigeben kann, also einzelne Windows, aber es funktioniert definitiv nicht. Das ist immer nur Spaß.
Ja, genau. Ich weiß, dass das Hyperlint spezifisch ist. Die haben auch ein eigenes Desktop-Portal. Wahrscheinlich ist das einfach noch nicht ganz fertig. Das wird leider noch ein bisschen Zeit brauchen. Aber ich weiß, dass da aktiv dran entwickelt wird und zumindest bei einigen Entwicklern soll es funktionieren. Genau. Aber so ist das halt immer, ne? Wenn man neue Features dazu bekommt, dann gibt es halt Fälle, in denen funktioniert es sofort. Und für den Entwickler ist es halt tierisch schwer, sowas zu debuggen, wenn es auf seiner Maschine funktioniert. Das ist klar. Also ich denke aber, dass die Hyperlint-Entwickler das über kurz oder lang fixen werden und dass da dann auch Window-Sharing funktionieren wird. Ich warte auf das, also der Herr mit dem Mikro ist da hinten, genau.
Wir haben den Use Case in der Akademie, da nutzen wir Apache-Programmierer, um die Führungsbedingungen der Browser
zu verbessern. Ich bin mir nicht sicher, ob das Mikro an ist oder nicht.
Wenig.
Ich mache es ein bisschen lauter.
Ja, okay, dann muss ich die Frage wiederholen.
Wir nutzen in der Akademie Apache Purkabole, um die Schulungsumgebung den Teilnehmern via Browser zur Verfügung zu stellen. Das ist ein Remote Desktop und Browser.
Ja.
Und der Purkabole-Server benutzt VNC, um
ja.
Eine Desktop-Session auf einer VM anzustellen.
Ja.
Gibt es da nicht überall?
Genau, die Frage war, es wird Apache Guacamole benutzt, um eine Desktop-Umgebung im Browser zur Verfügung zu stellen und Guacamole benutzt intern das VNC-Protokoll, um wieder zu einem Server zu verbinden. Und ja, da gibt es Projekte, zum Beispiel WayVNC, das stellt genau sowas zur Verfügung. Das kann man auf seinem Compositor starten. In dem Fall muss, glaube ich, das Screen-Copy-Protokoll unterstützt werden und dann kann man seinen Desktop über VNC darüber freigeben. Genau. Das müsste unter GNOME allerdings auch funktionieren. Ich bin aber nicht sicher, welche Implementation das ist. Deswegen, da kann ich leider nichts zu sagen, weil da stecke ich in der Entwicklung nicht so tief drin. Aber prinzipiell sollte VNC an der Stelle funktionieren. So, dann machen wir einmal hier vorne.
Vielleicht allgemein, es gibt ja ganz viele Erweiterungsprotokolle und Features, die tun oder nicht tun. Wie kann ich ausfinden, welche Wayland-Version ich brauche für ein spezielles Feature? Also mich würde die Presentation-Tabs, die darüber interessiert.
Ja.
Und wo kann man sehen, was schon unterstützt? Es gibt so eine Matrix, tut schon mit GNOME, tut schon mit irgendwas anderem.
Genau. Also die Frage war, es gibt ja ganz viele von diesen Erweiterungsprotokollen und wo kann ich jetzt sehen, welche unterstützt werden und welche werden überhaupt von meinem Compositor, in dem Fall jetzt GNOME, unterstützt. Das Einfachste ist, die Applikation herzunehmen und diesen Wayland-Debug-Output zu benutzen, weil ganz am Anfang werden vom Compositor sowieso alle Erweiterungen einmal zum Client rübergeworfen und die, die der Client unterstützt, da wird das Bind dann aufgerufen. Wenn man wissen möchte, welche Protokolle in welcher Version von Wayland Protocols drin sind, muss man in das Git Repository reingucken, kann sich den Tag zu dem releaseden Paket raussuchen und da findet man die aktuellste Version von dem Protokoll dann drin, die in diesem Git Tag enthalten waren. Genau. Dann einmal hier links.
Die Brauchbarkeit als Remote Desktop tatsächlich, wenn die Maschinen 1-200 Millisekunden auseinander stehen, nicht designt, wie
verstehe. Genau.
Also ich weiß schon gelesen, habe genauso langsam.
Genau, also die Frage war, ob Remote Desktop ein Ziel von Wayland ist, also dass man wirklich wenig Latenz zwischen zwei PCs hat, wo der eine halt Remote Desktop auf den anderen macht. Und das ist kein explizites Designziel, aber wird halt über Erweiterungen wie zum Beispiel WayVNC versucht zu unterstützen. Und das geht auch relativ fix, weil da unter anderem mittlerweile auch so Sachen wie Hardwarebeschleunigung unterstützt werden, was dann die Latenz nochmal ein bisschen weiter drücken kann. Einmal hier rechts im blauen T-Shirt.
Du hast am Anfang auch GNOME 3 erwähnt. Hat das keinen Grund, weil da sind wir ja mittlerweile auch schon eine Weile von weg.
Ja, genau. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass ich wahrscheinlich das GNOME mit der 3 am Ende einfach hätte löschen können, weil es ist ja mittlerweile schon GNOME 4, von daher. Da hast du absolut recht. Also ich beziehe mich, immer wenn ich GNOME 3 gesagt habe, auf die alleraktuellste GNOME-Version. Von daher, ja. Einmal hier vorne.
Ich frage als Applikationsentwickler, wie verhalte ich mich da jetzt? Ich betreue mit einer Applikation, die Screensharing braucht, externe, den Screen von externen Programmen, die auf dem Team basiert und für Windows, Mac OS und Linux laufen sollen. Mhm. Jetzt beginne ich sozusagen für Linux, Wayland speziell auch noch extra Portal-Zugriff zu machen, aber keine Ahnung, welche Version des Portals bei dem jeweiligen User da läuft.
Genau.
Das heißt, ich bereite mich irgendwie darauf vor, dass ich jede Menge Bug-Reports bekomme von Leuten, die halt gerade irgendeine Umgebung haben, bei der das gerade irgendwie nicht geht. Wie mache ich das schlau, da nicht in die Falle zu treten?
Also die Frage war, es geht um Applikationsentwicklung. Die Applikation selbst stellt Remote Desktop zur Verfügung und ich muss ja dann über das Portal gehen, wenn ich jetzt unter Wayland die Implementierung mache und werde dann Bug Reports für alle möglichen verschiedenen Portal-Implementierungen und Kompositoren bekommen. Das ist leider ein Problem. Die Bug Reports sollten nicht bei der Applikation landen, sondern bei dem Kompositor. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die man leider hat, ist zu sagen, also wir haben das unter GNOME und Plasma getestet, da funktioniert das einwandfrei. Und wenn es ein Bug in Dollar dem Compositor ist, der da von dem Nutzer benutzt wird, dann muss der Benutzer leider zu den Compositor-Entwicklern gehen und da Bescheid sagen. Aber das Problem hat man leider an vielen Stellen in den Softwareprojekten, dass halt manchmal gerade bei so kleinen Server-Geschichten nicht so ganz klar ist, wo der Bug-Report jetzt leider hingehört. Ja, also eine andere Möglichkeit gibt es leider nicht, als den Nutzer dann darauf zu verweisen, dass der Compositor vielleicht an der Stelle dann den Fehler begangen hat. Das ist leider so. Einmal da hinten.
Kann man irgendwo nachschauen, ab welcher NVIDIA-Treiber-Version dieses neue, also das generische EGL-Implementierung unterstützen wird?
Ja.
Und was war das andere? Ach ja, und wann diese NVK, also ab welcher NVIDIA-Treiber-Version diese neue NVK-Stack jetzt unterstützt wird?
Okay, also die Frage war einmal, ab welcher NVIDIA-Treiberversion ist denn das EGL-Streams rausgeflogen und man unterstützt jetzt GBM und EGL? Das weiß ich leider nicht. Ich habe irgendwas von 470 im Kopf, bin mir aber nicht sicher, ob das... Wir haben da hinten eine Meldung, die sagt, sie weiß es. 5.25.00 wurde gerade gesagt, vielen Dank. Und die andere Frage war, ab wann wird NVK unterstützt? NVK ist keine Entwicklung von NVIDIA, das ist tatsächlich eine Open-Source-Implementierung im Mesa und NVK wird wahrscheinlich in dem 24.1 Release drin sein. Ich weiß gar nicht, ist Mesa 24.1 schon draußen? Weiß das zufällig jemand? Nee, gerade nicht. Also da müsste man nochmal nachschauen, in welchem Mesa-Release NVK dann tatsächlich supported wird und welche passenden Kerneltreiber man dazu braucht, wenn man auch ein aktuelles Nouveau als Kerneltreiber für die NVIDIA-Grafikkarten an der Stelle benötigt. Genau.
24.03 ist aktuell.
Ja, dann sind wir leider noch nicht mit einem offiziellen Release bei NVK dabei. Genau, NVK läuft mit Nouveau, okay, weil es eine Open-Source-Implementierung ist und dann benutzt man an der Stelle auch den Open-Source-Kernel-Treiber. Da hinten links noch eine Frage?
Einer der Kritikpunkte an X11 war ja auch Sicherheit, dass zum Beispiel jeder Client alle Tastatureingaben abkrabbeln kann und auch den Bildschirminhalt. Wayland wollte das ja besser machen.
Ja.
Jetzt weiß ich aber von Sway, da gibt es einen Bug, der ist seit Jahren offen, dass es zum Beispiel ACLs geben soll, die ich in meiner Config definieren kann, wer eigentlich was darf. Aber generell, hat sich das aus deiner Sicht bewahrheitet, dass die Sicherheit jetzt besser ist unter Wayland? Wenn ja, wie?
Also die Frage habt ihr jetzt gehört, ich muss gar nicht wiederholen. Ja, also zum einen ist es halt so, dass nicht mehr jeder jetzt auf alle Tastendrücker zu jeder Zeit zugreifen kann. Das ist natürlich definitiv ein Sicherheitsvorteil. Also ich kann nicht einfach so eine Applikation starten und die lockt vielleicht im Hintergrund alle meine Tastendrücke mit, haben wir ja gesehen. Nur wenn die Applikation selbst im Fokus ist, kriegt sie tatsächlich auch die Tastendrücke mit. Die nächste Frage mit den ACLs und den Security-Richtlinien ist was meines Gefühls nach in Sway vor allem daran krankt, dass es halt schwierig ist, eindeutig zuordnen zu können, zu welcher Applikation das jetzt gehört. Eine Process-ID reicht nämlich leider nicht aus. Der Linux-Kernel hat dafür ein Interface. Dann kann man sich nämlich ein PID-FD, also einen File-Descriptor für einen speziellen Prozess geben lassen und dann zeigt der auch immer genau auf denselben Prozess. Das Problem bei Sway ist, dass man auch FreeBSD und die anderen unixoiden Betriebssysteme mit unterstützen möchte. Und da gibt es aber äquivalente Mechanismen nicht. Und jetzt ist man nicht so richtig gewillt, da eine Implementation zu wählen, die nur von Linux unterstützt wird. Aus meiner Sicht ist das total machbar. Ich benutze halt nur Linux und ich hatte da auch schon häufiger das Problem, dass halt die Interfaces bei BSD leider fehlen, auch bei eigenen Features, die ich im Sway implementiert habe. Und das macht mich dann traurig, weil, also ich will ja nicht losgehen und dann in BSDs Feature implementieren, weil ich benutze leider kein BSD. Ja. Auf der anderen Seite gibt es auch Entwicklungen, sowas dann tatsächlich generisch als Wayland-Protokoll abzubilden, damit die Applikation dann auch was dazu sagen kann oder tatsächlich requesten kann, auf bestimmte Dinge zugreifen zu können. Da ist aber so ein bisschen die Diskussion tatsächlich gestallt. Wir heißen, auf kurze Sicht sehe ich eher nicht, dass das umgesetzt wird. Wenn man das tatsächlich haben möchte, dann müsste man sich selbst an die Implementation setzen und da aktiv mitarbeiten. Das ist leider aktuell so der Zustand, in dem ich die Entwicklung sehe. Sonst hier vorne noch eine Frage?
Ein Unterschied ist mir jetzt noch nicht ganz klar geworden, oder beziehungsweise die Abgrenzung, die jetzt in Light-DM oder GDM oder sowas in diese ganze Konstellation reinpasst.
Achso. Ich kann auch die Frage einfach wiederholen.
Genau,
die Frage war, wie passt so ein Light-DM oder GDM in diese ganze Konstellation mit rein? Das sind ja die klassischen Display-Manager, die nachher die X-Session gestartet haben. Sowas braucht man nicht unbedingt. Also kann man natürlich machen, man braucht hier irgendein Login-Fenster, aber die müssen dann halt entsprechend erweitert werden, um das richtige Binary zu starten. Die haben da teilweise auch Support für. GDM unterstützt das natürlich voll. Die starten halt einfach eine Matter-Session und dann wird nicht mehr mit dem X-Server an der Stelle interagiert. Und bei Light-DM ist es, glaube ich, mittlerweile auch so. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Es gibt auch andere Manager, die das mit unterstützen. Zum Beispiel gibt es ein kleines Programm, das nennt sich GreedD. Und der unterstützt dann auf der anderen Seite verschiedene Login-Screens. Zum Beispiel, wenn man sich nur auf dem Terminal anmelden will, dann kann man das da machen. Oder wenn man das über ein GTK-Fenster machen will, dann geht das darüber. Und darüber wird dann häufig dieser Login-Bildschirm implementiert. Also GDM unterstützt schon Wayland und ich glaube, bei Light-DM ist die Entwicklung auch in die Richtung gegeben. Genau, der GDM wird dann beendet und danach wird der Compositor gestartet. Genau. Ja. Damit sind wir dann, glaube ich, auch durch. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann vielen Dank.